Herren und Herren, ich darf euch recht herzlich begrüßen. Gibt es einen, mindestens einen Stuhl?
Der hat nur drei Beine.
Bitte?
Der hat nur drei Beine.
Der hat nur drei Beine. Aber eventuell gibt es hier Platz am Boden, falls jemand drauf ist. Gut. Zunächst einmal darf ich Sie alle recht herzlich zu einer Veranstaltung einladen, die morgen am Dienstag, den 17.10. um 19 Uhr in der Wiener Hauptbücherei am Gürtel stattfindet. Urban Loritzplatz, ihr kennt es, dieses schöne neue Gebäude mitten am Gürtel. Dort werde ich mit Frau Professor Nemeth, der Institutsvorständin vom Philo-Institut und dem Direktor dieser Bücherei zu Fragen der Bildung, des Wissenschaftsbetriebs, der Wissensarbeit in der Moderne ganz allgemein diskutieren und dabei eben das Buch, das ich Ihnen das letzte Mal gezeigt habe, präsentieren, ein bisschen vorstellen, ein bisschen darüber plaudern. Also wer sich für diese Thematik interessiert, wer vielleicht ein bisschen Information haben will, ob dieses Buch für ihn lesenswert ist oder nicht, und wer darüber hinaus wissen will, wie ich jetzt über die Zukunft des Wissenschaftsbetriebs denke, über die Zukunft der Universität, über die Zukunft der universitären Ausbildung und darüber hinaus auch, wie die Frau Professor Nemeth darüber denkt und wie der Herr Direktor Poser darüber denken, der ist dort sicher ganz gut aufgehoben. Ich würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele von Ihnen kommen und dort auch dann vielleicht ja, in die Diskussion mit uns eintreten, persönliche Anliegen formulieren, Fragen formulieren und vieles mehr. Also morgen, 17.10., 19 Uhr, Wiener Städtische Bücherei am Urban-Loritz-Platz. Das ist das Erste. Das Zweite war diese Sache mit dem Mitschneiden. Der Kollege ist hier, ja. Darf ich Sie einfach noch auf der Stunde kurz sprechen? Und das Dritte ist eine sehr interessante Initiative und da darf ich den Initiator bitten, diese selbst vorzustellen.
Es gab also letztes Mal die Frage nach einem Skriptum und es gibt kein Skriptum. Es kam dann auch, wir können das in Skriptum-Forum stellen. Skriptum-Forum ist eine Homepage. Da lädt einer von uns seine Notizen hoch, die anderen laden sich eine Woche vor der Prüfung runter, lernen es auswendig bis zur Prüfung, machen die Prüfung. Es gibt aber vom Institut ein Wiki. Wikis, ich denke mal, ihr wisst alle, was Wikis sind. Das beste Beispiel ist die Wikipedia. Also das sind quasi Enzyklopädien, wo man eigene Beiträge erstellen kann. Jeder kann mitarbeiten. Und speziell von unserem Institut gibt es auf der Homepage sicher, ob das so stimmt, aber auf der Homepage ist verlinkt. Gibt es die Möglichkeit, also wirklich zu Lehrveranstaltungen zu erstellen? Das nennt sich dann irgendwie zu elektronikunterstützten Lehrern Institut oder sowas. Dort findet ihr, ich habe schon eingerichtet, einen Unterpunkt, ein Kapitel für unsere Lehrveranstaltung. Das ist ein bisschen irreführend leider. Und unter diesem Unterkapitel kann man dann alle möglichen Einträge erstellen. Ich habe jetzt einen Teil meiner Notizen vom letzten Mal, im Prinzip nicht viel mehr als eine kurze Begriffserklärung reingestellt. Prinzipiell kann da jeder mitarbeiten, jeder kann alles verändern. Es gibt immer eine Artikelseite und eine Diskussionsseite im Hintergrund. Es lassen sich sämtliche Veränderungen zurückverfolgen. Im Unterschied zur Wikipedia muss man sich bei diesem Wiki registrieren. Das ist einfach wahrscheinlich aus Spam-Gründen oder sowas gemacht, dass da nicht einfach alles jeder was mitmachen hat. Ihr braucht also eine gültige E-Mail-Adresse, weil ihr bekommt einen Aktivierungslink zugeschickt. Wenn ihr den nicht öffnet, könnt ihr euch nicht registrieren. Das Einzige, was man noch beachten muss, was ich falsch gemacht habe, wo mich dann Herr Hacher jetzt darauf hingewiesen hat, ist, dass wenn man Artikel anlegt, dass alle Artikel aus diesem Wiki prinzipiell gleich behandelt werden. Das heißt, die Artikel aus dieser Vorlesung werden ebenso gleich behandelt wie alle anderen Artikel aus anderen Vorlesungen. Das heißt, ich habe einen Artikel erstellt, der hieß Klassische Philosophie. Und das war im Prinzip nur der Unterschied zwischen klassischer Philosophie zu Sozialphilosophie. Und da wurde ich von Herrn Rachow jetzt eben halt darauf hingewiesen, dass das für die anderen Lehrveranstaltungen, die dorthin verlinkt werden würden, dann, wenn jemand dort eingibt, klassische Philosophie als Link, irreführend wäre, weil das, damit könnten die nichts anfangen. Also das ist das Einzige, was wir beachten müssen, ist, dass alle Artikel halt gleich behandelt werden. Das heißt, die Idee ist, dass irgendwie eine Art große Enzyklopädie für unser Institut oder sowas entsteht. Ja, also ich fände es jedenfalls sehr toll, wenn da sich ein paar Leute beteiligen würden. Ich glaube, es wäre sehr interessant, wenn man quasi in diesem Forum oder in diesem Wiki die eigenen Notizen nochmal miteinander vergleicht bzw. ausdiskutiert und so weiter.
Vielen Dank. Diese Sache hat auch inhaltlich für unser Thema hier in dieser Lehrveranstaltung größte Relevanz. Darf ich kurz mal fragen, wer weiß denn überhaupt nicht, was ein Wiki ist? Gibt es so jemanden? Man möge sich nicht scheuen, also kein Problem. Okay, also da kann man mal ansetzen. Wovon leben denn diese Wikis? Oder was ist denn der große Mehrwert, den Informationsvermittlung mittels Wikis bringen? Oder bringen können, sagen wir mal. Ja?
Öffentlicher Zugang.
Bitte? Öffentlicher Zugang, leichter Zugang, ja. Interaktion. Denken Sie mal an das, was wir das letzte Mal schon andiskutiert haben. Ja? Ja? Ja, das würde jetzt, ja? Richtig, das würde das betreffen, was der Kollege angesprochen hat, nicht? Dass wir uns mindestens institutsweit mal verlinken und da die ganze Information, die am Institut vorhanden ist oder zumindest in den Lehrveranstaltungen dann zu tragen kommt, gegeneinander stellen oder zueinander stellen und dann eben vielleicht einer Vergleichbarkeit aussetzen und vieles mehr. Aber was ich jetzt einmal primär ansprechen will, betrifft mal uns hier in diesem Raum vielleicht, oder jetzt nicht in diesem Raum, aber wir, die wir jetzt gerade in diesem Raum haben. Ganz richtig. Das ist der zentrale Aspekt oder meiner Meinung nach der zentrale Vorteil von Wikis, der sehr viel mit dem zu tun hat, was ich das letzte Mal angesprochen habe. Ganz allgemein die Wissenschaften, aber die Wissensarbeiten in der Moderne sind eben kein individuelles Unterfangen mehr, kein individuelles Unternehmen mehr. Und sie finden in dieser Überindividualität einen zentralen Ausdruck in solchen Wikis, eine sehr grundlegende Möglichkeit. Es geht da eben, ich meine, so wie es jetzt aktuell drinnen steht, ist es vom Kollegen erstellt worden als Initiation, als Zündfunke sozusagen für etwas, was eigentlich erst zu dem wird, was es werden soll, wenn möglichst viele Leute dran mitarbeiten. Das heißt, so wie es jetzt drinnen steht, ist es natürlich toll und auch sehr differenziert bereits und gibt in etwa das wieder, was ich das letzte Mal irgendwie so versucht habe, mal anzureißen. Hat aber doch vielleicht einfach deswegen, weil natürlich gewisse Informationen, die von mir da jetzt zu euch fließen sollen, wie auch immer das vorzustellen ist, individuell wahrgenommen werden, nämlich von dem Kollegen, der das erstellt hat, individuell wahrgenommen werden und individuell dann da drinnen wiedergegeben wurden, hat natürlich jetzt Spezifitäten, Partikularitäten, die vielleicht jetzt im Hinblick auf das, was ihr für die Prüfung an Information braucht, nicht in jedem Fall passend sein wird. Also ich sage jetzt nicht, bitte, der Kollege hat enorme Arbeit bereits geleistet und es ist wirklich sehr toll, was da drinnen steht. Es sind gewisse Kleinigkeiten, wo ich mir, wenn das so stehen bleiben würde, Eingriffe erlauben würde oder zumindest Anregungen erlauben würde. Ich hoffe aber selbstverständlich, dass ich dazu nicht genötigt sein werde, sondern dass das wirklich ein kollektives Unternehmen wird, wie das bei einem Wiki eben beabsichtigt ist, dass eben ihr, die ihr da reinschaut und die ihr auch die User dieser Sache seid, selbst dazu beitragt, dass das Ganze, dann doch in etwa das wiedergibt, was wir hier im Zuge dieses Semesters als Information zu dem Thema interpretieren oder verändern, durchwälzen, prozessieren, wenn man das so nennt. Wikis haben den enormen Vorteil, sehr schnell und sehr effektiv Kollektivunternehmungen zu ermöglichen und dann natürlich eben auch wiederzugeben. Und die Wissensarbeit in der Moderne, die Wissenschaften schlechthin, sind eben ganz explizit ein Kollektivunternehmen. Wenn Sie es kurz einmal vergleichen, den klassischen Wissenschaftsbetrieb, das dürfte klar sein, also das, was Wissenschaftler so von sich geben im Allgemeinen, wird in schriftlicher Form oder wird zum größten Teil oder zumindest zum relevantesten Teil in schriftlicher Form veräußert. Und diese schriftliche Form hat natürlich durch die Jahrhunderte im Wissenschaftsbetrieb auch ganz spezifische Formen angenommen, nämlich eben die Form der wissenschaftlichen Fachzeitschrift, die Form des Buches, die Form der sonstigen Veröffentlichungen und vieles mehr. Es dürfte klar sein, dass das sehr langwierige Formen der Wissensvermittlung sind. Also ein Buch muss geschrieben werden, das dauert schon mal, 3-4 Jahre, dann muss es gedruckt werden, dann nicht zu unterschätzen, dann muss zuerst einmal ein Verlag gefunden werden, der sich auf das Thema einlässt, dann muss dieser Verlag dann auch das passende Programm dazu ausstoßen, dann muss es gedruckt werden, das dauert. Unter Umständen, also durchaus keine Seltenheit, dass da auch mehrere Jahre dann dazwischen liegen, und man kann sich gut vorstellen, in hochdynamischen Wissenszeiten wie den unseren verändert sich das Wissen in dieser Zeit, dass zum Beispiel ein Buch wartet, bis es veröffentlicht worden ist. Es dürfte klar sein, dass wenn ein Buch 2 Jahre zu einem bestimmten Thema, also ein Buch 2 Jahre dauert, das zu einem bestimmten Thema geschrieben ist, dass da vielleicht nicht mehr die neueste Information drin ist. Solche Kollektivunternehmen kürzen diese Art der Wissensvermittlung enorm ab. Allerdings leben sie selbstverständlich von der Pluralität, vom Kollektiv. Eine individuelle Problemsicht gibt, oder sagen wir mal, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass das wirklich das vermittelt, was sozusagen zu dem Thema zu sagen wäre oder was es zu dem Thema an Wissensstand gibt. Ja, bitte, Kollege, wollte
ich dazu sagen. Nach Ihrem Thema, Veralterung des Wissens.
Ja.
In den Antiken und Mittelalter war das eine Wissen, gedacht, das Wissen zu schreiben, in den Pergamenten Exemplar vermehren. Das hat 300 Jahre gebraucht, eine Wissen in einige Kilometer, 1000 Kilometer sich umwelt. Diejenige, der sagen kann, ja, ich weiß, dass so etwas existiert. Und im jetzigen Internet-Zeitalter, was dort, ich glaube, 10 Minuten, wenn man etwas neues Wissen entdeckt, dann nach 10 Minuten ist es nicht mehr neu, es ist ein altes Wissen.
Damit sind wir zentral bei dieser Bedingung, oder bei diesem Hintergrund, vor dem ich unser Thema hier behandeln möchte, nämlich den Bedingungen der modernen Gesellschaft. Und ein solcher Aspekt ist ein sehr wichtiger, dass eben in der Moderne unser Wissen, das was wir zum Wissen vermeinen, enormen Dynamiken unterliegt, auch enormen Fluktuationen unterliegt. Also dass tatsächlich ein enormer Betrieb, und zwar nicht nur der Wissenschaftsbetrieb, sondern eine ganze Reihe von anderen gesellschaftlichen Bereichen, systematisch darauf abzielen, das, was wir zu wissen vermeinen, fast in Echtzeit bereits auch wieder zu hinterfragen. Also denken Sie, was ist Journalismus, das große Stichwort, ich glaube, das habe ich das letzte Mal angesprochen, wenn nicht durchsetzt, aber natürlich auch die Wissenschaften, da gibt es spezifische Incentives, also Anreize, dass eben gewisse Dinge beständig hinterfragt werden. Der Kollege im Mittelalter erwähnt, vielleicht die christliche, die kirchliche, die religiöse Wissensepisteme. Da ging es dezidiert über Jahrhunderte hinweg ein bestimmtes gleichbleibendes Wissen als solches zu prozessieren und zu stabilisieren. Die kirchliche Wissensepisteme zeichnet sich gerade dadurch aus, dass sich da nichts verändern soll. Das soll um Gottes Willen nicht an den Wissensständen gerüttelt werden. Und das über Jahrhunderte und auch über große geografische Entfernungen hinweg nicht. In den Wissenschaften dagegen, in den modernen Wissenschaften insbesondere, können sie überhaupt nur etwas werden, wenn sie Originalität, wenn sie Neuheit anstreben, wenn sie etwas erforschen, was noch nicht erforscht wurde. Und das bedeutet nichts anderes, als dass sie selbstverständlich das bestehende Wissen im Hinblick auf seine Gültigkeit, im Hinblick auf seine Gerechtfertigkeit und vieles mehr hinterfragen, problematisieren. Und das mit solchen Mitteln natürlich bereits nahezu in Echtzeit. Das heißt, was immer irgendwo weltweit an Wissen ausgestoßen wird, als Wissen festgehalten wird, als Wahrheit deklariert wird, erlebt sehr oft heutzutage, dass es innerhalb von wirklich 10 Minuten, wie der Kollege sagt, nicht, hinterfragt wird. Richten Sie mal kurz Ihre Aufmerksamkeit auf einen theoretischen, auf einen sehr abstrakten Umstand. Jedes Wissen, das als solches als Wissen markiert wird, markiert, so könnte man sagen, einen Teil der Welt, der eben mit Wissen überzogen ist. Das ist der gewusste Teil der Welt und dieses Wissen zieht damit automatisch auch eine Grenze gegenüber dem nicht gewussten Teil der Welt. Das heißt, jedes Wissen impliziert Nichtwissen. Derjenige, der weiß, weiß gewöhnlich, um Sokrates zu zitieren, auch recht genau, was er alles nicht weiß. Das heißt, wenn Sie etwas wissen, dann können Sie oder jemand anderer ziemlich genau sagen, wo die Grenze zum Nichtwissen verläuft. Klassisch, ich weiß nicht, wenn Sie das Mittelalter herausgegriffen haben, nicht, sind das Grenzen, die doch eine gewisse Stabilität gehabt haben. Die europäische Gesellschaft hat, was weiß ich, sagen wir mal im Mittelalter, gewisse Dinge gewusst. Das war die gewusste Welt, das was Nichtwissen war, war als solches irrelevant. Diese Grenze ist doch über eine gewisse Zeit, natürlich ist sie im Einzelnen dann jetzt von Wissensarbeitern auch immer wieder verschoben worden, aber es hat doch Institutionen, allen voran eben zum Beispiel die christliche Kirche gegeben, die daran gearbeitet haben, dass diese Grenzen stabil bleiben. Man sollte gewisse Dinge vielleicht auch gar nicht wissen, weil das eben nicht angebrachtes Wissen war, nicht adäquates Wissen war. Das eben in diesen Wissenskontext nicht hineingepasst hat und das vielleicht den herrschenden Persönlichkeiten der Kirche oder auch den weltlichen Herrschern nicht so angenehm war. Es gab eine ganze Reihe von Stabilisatoren, die dafür gesorgt haben, dass sich diese Grenzen nicht verschieben. Über lange Zeiträume und auch über große geografische Räume oder Entfernungen hinweg nicht verschieben. In der Moderne ist es eigentlich genau genommen umgekehrt. Es gibt, wie gesagt, spezielle Anreize, die dafür sorgen, dass diese Grenze permanent verschoben wird. Dass das, was zuvor Content war, nämlich das Wissen, der Inhalt des Wissens, gegenüber dem Kontext, das, was in dem Sinne nicht Wissen ist, also das Umfeld dieses Wissens, an Gültigkeit verliert, dass der Kontext zum Content wird und in dem Moment, wo der Kontext zum Content geworden ist, schon wieder der nächste Kontext ansteht, der darauf wartet, selbst zum Content zu werden. Es gibt eine Pluralität von Kontexten, die im Prinzip das, was wir als Wissen erleben in der Moderne, enorm dynamisieren. Und in diesem Sinne, in diesem Zusammenhang wurde das, was da für diese Art der Wissensarbeit symptomatisch erscheint, als polykontextural bezeichnet. Das ist das Stichwort, auf das ich Sie besonders aufmerksam machen will. Es stammt eigentlich von einem Logiker, der Gotthard Günther, heißt, und das würde, Polykontextualität. Vielfalt der Wissensstände, auch in den modernen Wissenschaften, aber auch jetzt natürlich in kultureller Hinsicht, in globaler Hinsicht denken, die unsere moderne Welt heute bestimmen. Nicht? Also wir wissen eben ganz einfach, dass unser europäisches, männliches, scientozentrisches, das heißt wissenschaftszentriertes Wissen, nicht mehr das alleinselig machende Wissen ist in dieser Welt. Es gibt darüber hinaus eben eine ganze Reihe von Wissensständen, die zwar die Europäer und auch die Männer in Europa jahrelang oder jahrhundertelang nicht wahrnehmen wollten, nicht als relevant wahrnehmen wollten. Da hat man so getan, wie wenn das eigentlich nebensächlich wäre. Im Gegenteil, die Welt gilt es mit europäischem Aufklärungswissen zu beglücken, zu missionieren, denen gefälligst beizubringen, was relevantes Wissen ist. Heute ist man als Europäer, zumindest als aufgeklärter, als postaufgeklärter Europäer, wenn man das so nennen will, sich des Umstandes in der Regel recht bewusst, dass sein eigenes Wissen nur eines von vielen möglichen Wissen ist. Sie erleben es ja tagtäglich auch jetzt, ich weiß nicht, im Einzelnen an dieser Pluralität, die hier am Institut waltet, nicht? Da gibt es sehr unterschiedliche Philosophieauffassungen, da gibt es sehr unterschiedliche Wissenschaftsauffassungen, da gibt es sehr unterschiedliche Herangehensweisen an bestimmte Fragen der Philosophie, an bestimmte Fragen der Wissenschaften und vieles mehr. Und das ist gut so. Das ist sozusagen die Quintessenz unserer modernen Gesellschaft. Das bestimmt allerdings eben auch die Bedingungen dessen, was wir als Versuch, die Welt zu verändern, zu fassen bekommen. Das heißt, das bestimmt grundsätzlich unser Thema. Das ist der Hintergrund, vor dem ich eben unser Thema hier erläutern will. Also denken Sie an das Stichwort Polykontextualität. Es könnte ein Punkt der Prüfungsfragen sein. Eine Prüfungsfrage sein. Dieses Stichwort wurde ganz dezidiert von Niklas Luhmann, einem Gesellschaftstheoretiker, dem Stichwort der Postmoderne entgegengehalten. Die Postmoderne, ein Begriff, der von Lyotard bekannt gemacht worden ist, in dieser ganzen postmoderne Diskussion unterschiedlichste Konjunkturen erlebt hat, der mal also wirklich verteufelt wurde und dann wieder entsprechend gehypt wurde und bis sich wie immer in den Wissenschaften dann so etwas wie ein, naja, kühl distanzierter Zugang zu diesem Thema eingependelt hat und ein bisschen jetzt unemotional oder emotionslos oder emotionsloser über dieses Thema sprechen konnte. Und der eben prinzipiell auch bei Lyotard bereits diese Schwierigkeit anspricht, in der Moderne noch Richtlinien zu finden dafür, was eben zum Beispiel im Sinne eines gesellschaftlichen Engagements, eines aufklärerischen Engagements, Veränderung heißen soll. Dieser Begriff der Postmoderne, aber ganz besonders auch der Begriff der Polykontextualität, auf die Unterschiede werde ich dann noch zu sprechen kommen, spielt auf den Umstand an, dass eben diese Bedingungen der Wissensvielfalt in der Moderne Schwierigkeiten bereiten, naja, im klassischen Sinn noch klare Richtlinien dafür zu haben, was denn und in welche Richtung denn in dieser Gesellschaft verändert werden soll. Wenn Sie, um es markant zu machen, noch einmal was nicht an die Gesellschaft von Karl Marx denken oder vielleicht an diejenige Gesellschaft, die ihn auch aufgrund seiner Vorgängerkonzeptionen und des Denkens, das bis dahin Sache war, dazu veranlasst hat, seine Entwürfe vorzulegen. Das war eine Gesellschaft, die eben als polarisiert wahrgenommen werden konnte, wo es eine ausgebeutete Unterschicht gegeben hat und eine sogenannte ausbeutende Oberschicht. Und die Schuldverhältnisse, die Ausbeutungsverhältnisse, die Bedingungsverhältnisse waren im Großen und Ganzen klar verteilt. Man konnte relativ klar sagen, das sind diejenigen, denen es in der Geschichte bisher dreckig gegangen ist, die sollen gefälligst jetzt in einer neuen Gesellschaft ein bisschen besser gestellt werden, und das sind diejenigen, die schuld dran sind, dass den anderen dreckig gegangen ist, die seien jetzt in einer neuen Gesellschaft gefälligst hinter anzustellen. Das ist in einer Gesellschaft, die eben weiß, dass ihr Wissen eines von vielen ist, dass ihr Wissen temporalisiert ist, dass ihr Wissen dynamischen Veränderungen unterliegt, nicht mehr so einfach. Und das können wir im Detail auch noch diskutieren, wenn wir dahin kommen. Ich wollte heute, ja, vielleicht noch kurz diese Anmerkung zum Wiki. Es dürfte klar sein, dass solche Wikis fast idealtypische Möglichkeiten bereitstellen, um einem solchen polykontextural prozessierten Wissen oder einer solchen Wissensvermittlung nahe zu kommen. Weil da eben die Vielfalt eine Chance hat und eine sehr basisdemokratische Chance hat. Ich habe auch davon gesprochen, dass der Großteil der wissenschaftlichen Kommunikation schriftlich stattfindet. Auch das ist ein wichtiger Aspekt dabei. Und das Internet bietet diesbezüglich noch einen zusätzlichen Aspekt. Nicht? Schriftliche Kommunikation, Interaktion ist auch ein bisschen emotionsbefreiter, affektbefreiter als unmittelbare Interaktion unter Anwesenden. Es dürfte klar sein, dass wenn wir uns jetzt eins zu eins im Gespräch, in der Diskussion über irgendein brisantes Thema verständigen müssen, dass da ganz eine Reihe von Autoritätsbeziehungen eine Rolle spielt, eine ganze Reihe von Sympathien oder Antipathien eine Rolle spielen mag und vieles mehr. Dass das, was wir in diesem Diskurs aushandeln, vielleicht nicht so günstig prozessiert wird, wie eben zum Beispiel in einer Diskussion unter Abwesenden, das heißt mit Fernkommunikation, mit Telekommunikation, wo es noch dazu unter Umständen, aber da bin ich jetzt technisch ein bisschen überfragt, weil ich nicht weiß, wie das vom Institut gehandhabt wird, aber wo es noch dazu die Möglichkeit gibt, anonym aufzutreten. Zumindest bei der Wikipedia ist das tatsächlich gegeben. Sie können dort Wissen völlig anonym einbringen. Und das befreit Sie natürlich jetzt auch von, weiß nicht, wenn Sie da was Dummes äußern oder sonst was, von möglichen Sanktionen, von möglichen Folgewirkungen und vieles mehr. Das sind schon Bedingungen, die sich, naja, annähernd dem nähern, die sich doch weitgehend dem nähern, was so als ideale Sprechsituation einmal bezeichnet wurde, als zwangloser Zwang des besseren Argumentes. Das ist ein Ausdruck, der von Jürgen Habermas vorgebracht wurde, um eine idealtypische, eine real nicht existierende, aber doch eine idealtypische Sprechsituation zu beschreiben, in der völlig frei von Autoritäten, völlig frei von irgendwelchen Abhängigkeiten, völlig frei von irgendwelchen Sanktionsängsten oder sonstigen negativen Nachwirkungen seiner Äußerungen diskutiert werden kann. Und dann natürlich auch frei, idealtypisch von zeitlichen und räumlichen Beschränkungen.
Das heißt, bitte? Herrschaftsfreier Diskurs.
Ja. Herrschaftsfreier Diskurs kann man das auch nennen. Nicht? Also so richtig idealtypische Diskussion, wo eben frisch und frei von der Leber weg Argumente vorgebracht werden können. Im Prinzip peilt das natürlich die wissenschaftliche Kommunikation an. In der Realität ist es natürlich sehr oft so, dass ich weiß nicht, jeder von Ihnen kennt dieses unangenehme Gefühl, nicht, wenn er irgendwas Wichtiges vorzubringen hat, dann doch nicht die richtigen Momente, die richtigen Worte findet, weil, was weiß ich, weil man großen Respekt hat vor dem, dem man das jetzt sagen will, oder weil man sich gerade in der Situation nicht wohlfühlt, oder weil man, weiß nicht, sich beobachtet fühlt von sehr vielen Kollegen und Kolleginnen, die, vor denen man nicht unbedingt dumm darstellen will und vieles mehr. Nicht? Also es gibt in der Realität eine ganze Reihe von diskursbeschränkenden Bedingungen, die dafür sorgen, dass das, was wir real äußern, nicht unbedingt so günstig zu stehen kommt. In solchen Dingen, und deswegen fordere ich Sie auch dazu auf, ich bin jetzt nur nicht technisch nicht vertraut, aber vielleicht weiß das der Kollege, ob das Institut vorschreibt, dass Sie sich mit Ihrer realen E-Mail-Adresse dort registrieren.
Nein, es muss ein existierender sein, aber theoretisch kann man halt sich ein Postfach eröffnen lassen mit einem Fantasienamen, man kann sich mit Fantasienamen da anmelden, es wird nie irgendjemand dort
erfahren. Also dürfte klar sein, dass da... Ich bin der Letzte, der das sage ich Ihnen gleich. Ich werde mir allerdings sehr wohl herausnehmen, wenn Dinge länger stehen bleiben, mit denen ich nicht zufrieden bin oder nicht einverstanden bin, da vielleicht dann, es gibt da eine Diskussionsseite dazu, nicht? Also da kann man das Ganze bearbeiten und dann auch hinterfragen. Also ich werde mir herausnehmen, da gelegentlich dann vielleicht Anmerkungen zu machen. Und ich werde auch in der Vorlesung dann immer wieder darauf hinweisen, inwiefern ich mit dem Stand dieser Diskussion zufrieden bin. Wenn sich überhaupt etwas entwickelt, nicht? Weil wenn nur der Kollege weiterhin Einträge macht, na, es dürfte klar sein, dass der Sinn eines Wikis damit nicht erfüllt ist. Und ja, wie auch immer. Gut, es steht Ihnen frei, das, sich das anzusehen. Gut, zu unserem Thema. Ich habe das letzte Mal davon gesprochen, dass im 19. Jahrhundert, oder ich habe auch heute schon darüber gesprochen, dass im 19. Jahrhundert interpretieren und verändern doch bis zu einem gewissen Grad so geformt war, wie wir das, zumindest aus heutiger Sicht, intuitiv einem Individuum zurechnen würden, das einer Gesellschaft gegenübersteht, mit der oder mit deren Ordnung es nicht zufrieden ist. Also das heißt, Sie haben so klassisch dieses Bild Individuum-Gesellschaft, ein Individuum, das sich in dieser Gesellschaft nicht aufgehoben fühlt, das eben sich in irgendeiner Art und Weise unterdrückt, ausgebeutet, nicht emanzipiert und Ähnliches fühlt und das aus dieser individuellen Perspektive heraus versucht, diese Gesellschaft im Hinblick auf den Sollzustand, auf den selbst imaginierten Sollzustand zu verbessern. Klassisch ein, jetzt habe ich keinen Platz mehr, naja, Sie können es sich vorstellen, klassisch eine Gegenüberstellung Individuum-Gesellschaft oder Individuum-Zielzustand oder Subjekt-Objekt. Das Subjekt ist mit dem, was es als Objekt ihm gegenüberstehend erlebt, nicht zufrieden und legt seine subjektiven Erwartungen, Zielvorstellungen, Bedürfnisse, Knappheitswahrnehmungen und vieles mehr an seine Versuche an, dieses Objekt so zu formen, wie es eben diesen Erwartungen entsprechen würde.
Und jede Individuum anders wahrnimmt. Wenn wir das einzelne Individuum als Beispiel nehmen, ja. Er nimmt eine in seiner Umgebung und interpretiert das und beschließt, das sollte irgendwie geändert werden und ändert dieses nach seiner Vorstellung. Und nach dieser Änderung kommt eine neue Interpretation. Und diese Interpretation und Veränderung, meine Frage ist, was liegt am ersten Linie? Ist das erste kommt eine Wahrnehmung, Interpretation und beschließt man eine Veränderung? Oder erst kommt eine Veränderung und dann Individuum beschließt sich, interpretiert und beschließt sich, was sollte verändert werden? Wie, Habermas Reihenfolge erst definiert.
Was würden Sie sagen?
Zuerst ist die Interpretation da.
Man würde vermutlich schon sagen, dass mal Wahrnehmung stattfindet von irgendwas. Ne? Ich meine, selbstverständlich, wenn man sozusagen mit dem Wahrgenommen ohnehin zufrieden ist, könnte man intuitiv sagen, naja, wenn sich daran was verändert, dann fühle ich mich zu einer Interpretation herausgefordert, die dann im Hinblick auf eine weitere Veränderung. Zum Beispiel auch. Also da sind wir schon, das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Nicht? Das Individuum, was steckt denn da drinnen? Richtig, das Unteilbare. Nicht? Sie wissen, dieses Unteilbare ist natürlich philosophiegeschichtlich ein sehr wichtiges Etwas, eine sehr wichtige Entität. Das Cogito ergo sum, das denkende, zweifelnde Ich steckt da drinnen. Etwas, von dem natürlich mit einem gewissen Recht, oder was heißt mit einem gewissen Recht, mit sehr viel Recht natürlich, gesagt wird und gesagt wurde, dass wenn man einzelne Aspekte davon isoliert, dass es eben nicht mehr das ist, was man da eigentlich damit meint. Also wenn ich sozusagen, was halt unser Nervensystem oder unser Zentralhirn oder auch die Hirnrinde oder was auch immer herausnehme und sage, das ist jetzt mein Untersuchungsgegenstand, dann hat es eben nicht mehr oder dann umfasst es nicht mehr all die Aspekte, die mit gemeint sind, wenn wir von einem Ich, von einer Ich-Identität, von einem Individuum sprechen. Das heißt, dieses Individuum, die Summe seiner Teile, sind dieses Individuum ist mehr als die bloße Summe der analytisch getrennten Teile dieses Individuums. Es ist etwas, das sein Wesen verliert, seine Essenz verliert, wenn es zerteilt wird. Deswegen heißt es Individuum. Auf der anderen Seite kennen Sie vielleicht entsprechende philosophische Überlegungen, ein bisschen haarspaltende Überlegungen, mag man dazu sagen, die davon ausgehen, dass etwas, das Individuum heißt oder genannt wird, schon nicht so genannt werden könnte, wenn nicht von einer Teilbarkeit bis zu einem gewissen Grad zumindest ausgegangen wird, wenn nicht zumindest das Konzept einer Teilbarkeit im Hintergrund bereitgehalten würde. Kennen Sie diese berühmte Geschichte mit dem ersten Mal, das eigentlich gar nicht das erste Mal ist, weil es nicht das erste Mal sein könnte, wenn es nicht ein zweites Mal gäbe, von dem es sich unterscheidet. Und weil das zweite Mal damit natürlich konstitutiv für das erste Mal ist, ist eigentlich das zweite Mal das erste Mal. Ne? Und das erste Mal, weil es nicht das erste Mal ist, wäre eigentlich das dritte Mal. Also es gibt da ganz interessante Überlegungen diesbezüglich. Das gilt in etwa auch für das Individuum. Wir können uns natürlich keine Einheit vorstellen, kein Unteilbares vorstellen, ohne bereits so etwas wie Differenz mitzudenken, etwas Teilbares mitzudenken. Naja, bitte.
Also ich denke, das Wort Individuum, so angenommen, der Mensch ist ein sozialer Lebewesen und von den Menschen aus bestehen Länder, Städte, Familien, also Organisationen und so weiter. Am Ende, wenn man alles teilt, am Ende als Mensch das Unteilbare oder der Einzige, das alleine in einer sozialen Gesellschaft kommt. Also so denke ich, wie du
es ist natürlich
auch als soziale Lebewesen. Selbst alleine herauskommen.
Ja. Sprechen wir kurz über das Cogito ergo sum. Sie kennen diese berühmte Geschichte bei Descartes. Es geht so um diesen Grundsatz, de omnibus est dubitandum, also alles ist zu bezweifeln. Um zweifeln zu können, muss ich allerdings etwas voraussetzen, nämlich etwas, das selbst nicht bezweifelt wird, nämlich das Ich als Grundlage all meines Zweifels. Und das bringt diesen Descartes zu dem berühmten Satz, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich, ich zweifle, also bin ich. Ganz einfach deswegen, weil ich nicht zweifeln kann, wenn ich mir, mich selbst bezweifelnd, meinen eigenen Boden unter den Füßen wegziehe. Der Zweifel hört auf, wenn ich mich selbst bezweifle. Bitte?
Ein Satz, wenn ich mich konsequent genug, ich bin schon so auf Service bin, möchte, muss man am Ende ja fast sagen, wo ich so ja weiß, weil man ja, wie soll ich sagen, das Ich dadurch ja nicht gebunden hat, sondern nur die Existenz von etwas. Mhm. Er sagt, dass das, was man eben tatsächlich
hat. Ja, ein stichhaltiger Einwand. Es gibt noch einen anderen, der im 20. Jahrhundert dann, oder an der Wende vom 20. Jahrhundert vorgebracht wurde, der von Charles Sanders Peirce heißt, stammt, der im Prinzip darauf hinausläuft, dass nicht gezweifelt werden kann, wenn nicht in irgendeiner Art und Weise Begriffe dazu verwendet werden. Um zu zweifeln, brauche ich ein Begriffssystem, brauche ich in irgendeiner Art etwas, was mit Sprache zu tun hat. Das heißt, nicht das Ich ist eigentlich dasjenige, was dem Zweifel vorausgesetzt ist, sondern das Begriffssystem, die Sprache. Das ist dieser berühmte Linguistik-Turn, die linguistische Wende, die im 20. Jahrhundert dazu geführt hat, dass die sprachanalytische Philosophie einen so großen Aufschwung erlebt hat. Um zu zweifeln, brauche ich etwas, was im weitesten Sinn mit Sprache zu tun hat. Das können jetzt natürlich auch Rudimentärsprachen sein, das kann ein Gestensystem sein und vieles mehr, was man sich vorstellen kann. Aber das, was wir als Sprache kennen, ist natürlich ein sehr komplexes, differenziertes Instrument, um zu zweifeln. Ich kann verneinen, ich kann eine ganze Reihe von konjunktivischen, das heißt, auf ein Potenzial gerichtete Interaktionen vornehmen und vieles mehr. Das heißt, der gute Peirce hat besonders betont, dass die Sprache sowas wie eine Grundvoraussetzung unseres Denkens ist. Die Sprache ist aber etwas, was grundsätzlich, und das dürfte dabei zumindest dann intuitiv auf der Hand liegen, grundsätzlich etwas, was sozial angeliefert wird. Sprache viel deutlicher als, oder Sprechen viel deutlicher als Denken, tut man nicht alleine. Sprechen ist etwas, was zwischen Individuen stattfindet. Etwas, bitte.
Man kann ja auch mit sich selbst im Dialog stehen und das tun wir ja eigentlich 24 Stunden am Tag.
Das ist ein guter Einwand. Die Frage ist nur, können Sie mit sich selbst im Dialog stehen, ohne zuvor jemals mit anderen diskutiert haben?
Dann hätte ich die Sprache nicht erlernt, aber richtig. Das ist trotzdem ein wesentlicher Punkt.
Richtig.
Weil wenn ich mir die Sprache nicht so einmachen kann, kann ich auch nicht kommunizieren.
Die Frage ist, ob Sie jemals so etwas wie eine Ich-Identität ausbilden, wenn Sie nicht zuvor durch die Sozialisation, durch die Inkulturation, jetzt im Detail natürlich in der Auseinandersetzung mit ihren Eltern, mit ihrer Mutter, mit ihrem Vater, und zwar durch die kommunikative Auseinandersetzung, durch die sprachliche Auseinandersetzung, so etwas wie eine Ich-Identität erlernen, sich aneignen. Da gibt es ja eine ganze Reihe von so entwicklungspsychologischen Untersuchungen dazu, nicht, wie die Entwicklung des Kleinkindes verläuft. Sehr berühmt Jean Piaget diesbezüglich, nicht diese Dezentralisierung des Weltbildes, das eben davon ausgeht, dass dass das Bild von einem eigenen Selbst nur eben im Dialog mit der Umwelt, in der Auseinandersetzung mit der Umwelt entsteht. Selbstverständlich können Sie dann irgendwann einmal sagen, ja, ich spreche mit mir selbst, ich denke auch für mich selbst. Ich bin eben etwas Unteilbares, ein Individuum. Voraussetzung dafür ist allerdings eben Interaktion, die Auseinandersetzung mit einem sozialen Körper. Zuerst habe ich die Hand gesehen, dann...
Wie definiert sich in diesem Zusammenhang die Sprache? Weil ich erinnere mich da an die Primatenforschung, wo doch ohne Zweifel auch ein Ich-Verständnis der Primaten also herausgefunden wurde, das allerdings nicht mit einer Sprache verknüpft, sondern mit erzielhaften Denken.
Ja, selbstverständlich. Es gibt eine ganze Reihe von Protosprachen, wie man heute weiß, nicht? Also diese Entwicklung ist natürlich ganz allgemein, das ist ein wichtiger Punkt auch für unseren Zusammenhang, ist natürlich jetzt nicht so zu denken, dass ab einer gewissen evolutionären Stufe dann plötzlich die Sprache da ist, nicht? Ist ganz klar, dass da eine ganze Reihe von, und zwar wirklich stufenlosen Übergängen im Spiel sind, die dafür sorgen, dass sich so etwas wie Sprache hat. Eine so komplexe Sprache, wie wir sie heute kennen, nicht? Also da mag zunächst tatsächlich die Kommunikation auf der Ebene des Anfauchens oder des Anrempelns oder den anderen beim Unterdruck wegstoßen und viel mehr ablaufen, bevor sich eben sowas herausbildet wie Takt beim Vorgehen lassen, wenn man durch eine Tür durchgeht oder bei höflichen Anredeformen und viel mehr. Also so sehr komplexe zivilisatorische Verhaltensformen wie wir.
Ich wollte nur ganz kurz anmerken, ich würde zwar woanders hinführen, aber vielleicht nur das Ganze irgendwie zu ergänzen, es ist auch nicht so, dass Sprache dann unbedingt zur Individualität, zum Beispiel die Individualität führen muss in Kommunikation. Also es gibt jede Menge andere, die uns vielleicht vertraut sind, durch Sprache in Trance zu verfallen, wo eben genau das Ich-Gefühl aufgelöst wird. Aber es gibt auch sehr interessante Faktoren, Untersuchungen von südamerikanischen Ethnien vor der Eroberung durch Spanier, die in uns unbegreiflich sich in einer ganz anderen Selbstbefindlichkeit eben aufhalten, die sie überzeugt sind, gewisse Rollen zum Beispiel einzunehmen, die es keine Individualität in unserem Sinne gibt, die natürlich von uns als unaufgeklärt und unterdrückt gesehen werden, aber ich wollte nur jetzt einfach das irgendwie ergänzen, dass nicht Sprache automatisch zum Ich-Bewusstsein und zum individuellen Bewusstsein führen muss.
Ja, diese kulturellen Unterschiede auch, nicht? Die immer wieder herausgestellt wurden in diesem Ich-Befinden, in dieser Wahrnehmung des Individuums, des Seins. Und das, es gibt wirklich sehr, weiß man mittlerweile, ich weiß nicht, ich war zufällig 1989 da am Tiananmen Square in Peking, wie diese Sache passiert ist. Ne? Das war aus europäischer Sicht unvorstellbar, da mit Zehntausenden Demonstranten so umzugehen, wie das dort passiert ist. Ne? Aus klassisch chinesischer Sicht habe ich mir sagen lassen, die kann ich ja nicht nachvollziehen, ich bin ja ein sozialisierter Europäer, ne? Da war es klassisch chinesischer Sicht, war das etwas, was eine Art von Individualismus ausgelebt hat, der eben dort nicht mit der Kultur übereinstimmt. Dort steht bis zu einem gewissen Grad nicht erst durch das marxistische Weltbild, das dort eben seit 50 Jahren im Vordergrund steht, sondern auch durch den Konfuzianismus, wie auch immer, die Gesellschaft oder das Kollektiv schon von vornherein in einem ganz anderen Zusammenhang, als das bei uns der Fall ist. Also diese Art von europäischer Individualisierung, Aufklärungsindividualisierung, die wir in den letzten 300, 400 Jahren erlebt haben, hat dort nicht in dem Ausmaß Fuß gefasst und Folgewirkungen gezeigt. Natürlich, jetzt, also was halt in den letzten 20 Jahren, wer sich vor Augen hält oder wer das verfolgt, nicht, kann man schon in vielen Bereichen davon sprechen, dass da ähnliche Dinge ins Laufen kommen. Ich kann mich nur erinnern, dass damals einer dieser Funktionäre, die da immer wieder über diese Geschichte dann diskutiert haben und auch schon im Vorfeld damit diskutiert haben, davon gesprochen hat, dass es völlig irrelevant ist, ob da 10.000 Leute demokratische Ideen haben. Vor dem Hintergrund eines Millionenvolkes wie dessen des chinesischen Reichs ist es einfach ein Klacks, der nicht berücksichtigt werden müsste. Naja, aus westlicher Sicht natürlich ein großes Problem, aus der damaligen chinesischen Sicht offensichtlich keines, und es hat sich ja herausgestellt, dass diese Problem sich dann auch bekannt gehabt hat. Also, dass das offensichtlich nicht zu großen Problemen für diese Regierung geführt hat. Also da gibt es, ich wollte nur darauf hinweisen, es gibt selbstverständlich eine ganze Reihe von kulturellen Unterschieden, wie dieses, oder wo die Schwerpunkte gelegt werden, in diesem seltsamen Verhältnis von Gesellschaft und Individuum. Die sozialistische Gesellschaft, nicht, das dürfte bekannt sein, hat natürlich auch die Gesellschaft sehr explizit in den Vordergrund gestellt. Allerdings dann bereits auf dem Rücken oder auf dem, in den Nachwirkungen einer europäischen Diskussion, die doch Jahrhunderte davor bereits im Hinblick auf eine Herausstellung, eine besondere Betonung des Individuums geführt worden ist. Nicht? Bitte. Entschuldige, ich habe Sie vorher. Insofern interessant, als diese Individuumsfassung für viele Dinge, also dieses Bild eines Individuums, für viele Dinge sowas wie eine Ermöglichungsbedingung ist. Das heißt, unser Leben, unser Herangehen an die Welt, auch das, was wir in der Welt zu bewältigen haben und vieles mehr, beruht natürlich darauf, dass wir uns als Individuen wahrnehmen. Es ist eine Ermöglichungsbedingung dafür, dass wir mit der Welt zurande kommen. Es ist auf der anderen Seite, wie bei jeder Kategorie, natürlich auch eine Beschränkung unseres Handelns, unseres Selbstwahrnehmens, unseres Tun und Treibens in dieser Welt. Und in gewissen Fällen kann natürlich jetzt aufgrund, was weiß ich, auch von Sozialisationseffekten, von Erziehungseffekten und viel mehr, auch sonstigen, ich bin kein Experte, wie Sie es gerade merken, im Hinblick auf die Schizophrenie, aber kann es natürlich zu einer ganzen Reihe von Pathologien kommen, die dann diese Kategorie als zu eng gefasst wahrnehmen oder stehen lassen, also wo sozusagen das Konzept für einen selbst nicht mehr ausreicht, um dann mit der Welt umzugehen. Und dann kommt es zu interessanten Sonderformen, nicht? Wo sozusagen intern in der eigenen Selbstwahrnehmung das Bedürfnis entsteht, eine zweite Individualität auszubilden. Und, dabei dann noch besonders das Gehirn in einer Art und Weise umschalten kann, dass sozusagen die beiden Individualitäten gar nichts voneinander wissen. Nicht? Also da gibt es ja interessante Sonderentwicklungen, die dazu führen, dass... Ich weiß nicht, der Double Bind, aber das greift vielleicht ein bisschen zu weit bereits. Es gibt in der Theorie, in der psychologischen Theorie diesen Begriff des Double Binds, der, soviel ich informiert bin, eine Erklärung liefert für die Entwicklung von Schizophrenie oder für das Entstehen von Schizophrenie. Nicht? Also Double Bind käme zum Beispiel zustande, wenn man von den Eltern, das war ja ein gutes Beispiel, widersprüchliche Verhaltensnormen mitbekommt. Was wäre jetzt ein Beispiel dafür? Und das über lange Zeiträume immer wieder mitbekommt, die noch dafür sorgen, dass sich das Ganze, also diese Selbstwahrnehmung dann auch selbst verstärkt. Kennen Sie irgendein gutes Beispiel dafür? Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel, ne? Also klassisch, ich habe dich eh lieb, aber auf der nicht-verbalen, auf der non-verbalen Ebene bekommst du nichts als Abneigung. Oder umgekehrt. Ne? Kann auch, also, dass sozusagen Verhaltensformen widersprüchlich sind und mit diesem Widerspruch über lange Zeit nicht umgegangen werden kann. Und dieses Nicht-Umgehen-Können dann eben mit der Ausbildung einer zweiten Individualität beantwortet wird, nicht? Zum Beispiel. Ein interessanter Fall, der allerdings im Detail jetzt an dieser Individualitätsgeschichte nichts ändert. Es ist etwas, das als Individuum wahrgenommen wird, das als solches auch, wie gesagt, gebraucht wird in der Gesellschaft, um unser Zusammenleben zu ermöglichen. Das allerdings analytisch, und das tun wir ja jetzt gerade, sofort aufgelöst werden kann, nämlich in eine Reihe von doch zusammenwirkenden Teilen, wenn man das so nennen will. Sozialisationseffekte, kulturelle Effekte, eine ganze Reihe von Erfahrungen, die man auf persönlicher Ebene macht und vieles mehr. Nicht? Etwas, das eben doch zusammen konstruiert wird, obwohl es dann als Konstrukt, als unteilbar beschrieben wird. Wenn Sie jetzt diese Subjekt-Objekt, also Individuums-Gesellschaft, möchte man fast sagen, Gegenüberstellung noch einmal heranziehen, die ich vorher erwähnt habe, dann haben Sie eben auf Seiten des Individuums, des Subjekts, zunächst einmal eine ganze Reihe von, naja, zum Teil sehr komplexen Einflussfaktoren, die dafür sorgen, dass das, was da eben als Individuum festgehalten wird, als solches zu stehen kommt. Das Gleiche gilt natürlich jetzt auch für die andere Seite, für dasjenige, was da eben interpretiert oder verändert werden soll. Sei es die Gesellschaft, sei es die Ordnung der Welt, sei es die physische Welt oder vieles mehr. Grundsätzlich eine Frage. Dieses Vorhaben, die Welt zu interpretieren oder zu verändern oder und zu verändern, hat sehr viel mit einem sehr alltäglichen, mit einer sehr alltäglichen Aktivität von uns Menschen zu tun. Was wäre denn das zum Beispiel? Oder was das könnte ich da im Sinne haben? Etwas, das Sie alle kennen, etwas, das Sie alle unter Umständen auch als nicht sonderlich angenehm empfinden. Wo versucht man die Welt zunächst einmal zu interpretieren und versucht sie dann zu verändern?
Ist es nicht so, dass ich im ganz alltäglichen Leben, zum Beispiel wenn ich am Morgen aufstehe, oder muss ich die Welt, meine Welt zuerst interpretieren, um dann überhaupt zu verändern zu können? Also ich meine, sie ist so in Ordnung, wie sie ist, dann brauche ich nichts verändern, würde ich das Verhältnis dazu haben, das ist irrelevant für mich überhaupt, ob ich ändere oder nicht, dann würde ich auch nichts verändern. Also ich muss auf jeden Fall vorher interpretieren, genauso wie im gesellschaftlichen Bereich. Ne?
Ich würde jetzt spontan, intuitiv doch auch davon ausgehen, dass diese Interpretation, auf welcher Ebene sie auch stattfindet, dem Versuch, die Welt zu verändern, vorausgeht. Wenn Sie in der Früh aufstehen, was empfinden Sie vielleicht? Na, was könnte man schon, bitte.
Ich habe vorher noch beschreiben, dass die Beziehung von subjektiven Objekten wirklich kein Teil des Lebens ist, auch von Individuen.
Ja, natürlich.
Weil das Individuum Teil der Gesellschaft ist, und wenn ein Individuum sich selbst verändert, auf welche Art und Weise, auch das ist eine Ebene.
Sie haben ganz recht, ich will jetzt auch nicht so sehr auf die Unterschiede oder vielleicht doch ähnlichen Aspekte dieser Verhältnisse hinaus. Ich möchte mal nur mal im Prinzip auf diese Linearität hinaus, die da mitgedacht ist, wenn ich meine Interpretationen zur Basis eines Veränderungsversuches, eines linearen Veränderungsversuches eines Objektes, das mir in irgendeiner Art und Weise gegenübersteht, mache. Also sei das jetzt die physische Welt, sei das die Natur oder sei das eben die soziale Welt, die Gesellschaft. Es geht mir jetzt zunächst einmal um dieses lineare Verhältnis ein bisschen zu hinterfragen. Das ist jetzt irgendwie das Vorhaben für diese Stunde. Aber das greift jetzt vielleicht ein bisschen vor. Jetzt wollte ich, wir kommen darauf zurück. Ich stelle jetzt meine Frage ein bisschen zurück. Was wäre denn ein solches Unterfangen, das sehr viel mit Interpretieren und Verändern zu tun hat? Ein sehr alltägliches Unterfangen.
Wenn ich in der Früh aufstehe, habe ich meinen Hunger.
Zum Beispiel.
Ich interpretiere es an eine Situation, die andere sind dadurch.
Ja. Das gemeint ist, aber das wäre sehr richtig, das ist ein durchaus naheliegendes Beispiel.
Lernen.
Da müssen wir dann drüber reden. Das ist eine komplexe Geschichte. die doch mit dem zu tun hat, was ich vor Augen habe, aber ein bisschen weiterführt vielleicht schon. Na, ich habe Hunger, nicht? Also ich interpretiere nicht einmal im Sinne eines analytischen Philosophen oder eines Wissenschaftlers, sondern mein Magen interpretiert oder ich weiß nicht, mein Hungergefühl interpretiert. Jetzt weiß ich nicht, wer von Ihnen zuerst.
Ich denke, zuerst ist noch die Wahrnehmung. Zuerst nehme ich mal wahr, ein blaues Gefühl im Magen, dann kommt die Interpretation, aha, ich könnte Hunger haben und dann erst.
Ja, man kann so aufschachteln, aber das tue ich ganz allgemein, wenn so etwas stattfindet. Welche haben Sie, weil Kollege mal zuerst?
Also, das glaube
ich. Aha.
Also, ich denke mal, was die Karte ist, zu beschäftigen, ist einmal die Selbstreflexion. Beziehungsweise auch, wenn man, also nicht immer, aber zum Beispiel auch, wenn man soziale Kontakte hat, wo man sich mit jemandem. Und während dem Gespräch kann man auch immer interpretieren, was könnte er meinen, weil wenn ein Gespräch und Dialog stattfindet, meint nicht jeder das Gleiche, und da findet auch eine Interpretation statt. Und wenn dann noch zwischenmenschliche Beziehungen zustande kommen, dann kann man auch etwas daran verändern.
Ganz richtig, also all das ist im Spiel, aber Sie denken alle viel zu bereits auf einer höheren Ebene.
Ja,
denken Sie an den Hunger, an den ganz normalen Hunger, da hinten ist er.
Also ich mache mein Frühstück immer automatisch, was ich weiß.
Automatisch, was halt wie funktioniert das?
Meine Routine. Ich könnte nicht warm und erst wenn ich an den Tisch setze, entscheide ich dann, ob ich Hunger habe oder nicht. Also ich entscheide
mich. Das ist also ein interessantes Beispiel für die tatsächliche Nichtlinearität der Zusammenhänge, die da im Spiel sind, bei dem, was ich da vor Augen habe, aber über die wir eigentlich erst dann sprechen können, wenn wir die Linearität ein bisschen erörtert haben.
Die Hygiene.
Die Hygiene, besonders interessant. Interessant, an was ihr alles denkt, aber also bitte jetzt nahe liegen. Bitte? Denken Sie jetzt mal nicht an Ihre persönliche Situation, sondern denken Sie an einen Steinzeitmenschen, der plötzlich Hunger verspürt. Was tut denn der?
Er hat ein Bedürfnis, um es zu befriedigen.
Und wie heißt das, was man
Überlebenssicherung?
Ja, hat viel damit zu tun, aber ein ganz, ganz allgemeines Wort mit 7 Buchstaben.
Nein,
stimmt's? Ja? Oh, 6, Entschuldige. Entschuldige, 6 Buchstaben. Die Arbeit, ganz richtig. Die Arbeit. Das, was wir ganz allgemein und sehr weit gefasst als Arbeit wahrnehmen, hat sehr viel mit, oder hat ruht grundsätzlich auf der Notwendigkeit, auf etwas zu interpretieren. Und wir versuchen im Zuge unserer Arbeit dann dasjenige, was wir da als nicht unserer Sollvorstellung entsprechend wahrgenommen haben, zu verändern, zu bearbeiten. Jede Art von Arbeit, obwohl es natürlich, und das ist der interessante Aspekt, den die Kollegin da ins Spiel gebracht hat, obwohl es natürlich gerade im Zuge der Arbeit eine ganze Reihe von Routinen gibt, die dafür sorgen, dass wir im Einzelnen gar nicht unbedingt so im herkömmlichen Sinn zunächst interpretieren und dann erst zu arbeiten beginnen, sondern dass die Arbeit natürlich bis zu einem gewissen Grad, naja, einfach als Selbstverständlichkeit stattfindet. Es ist ganz klar, dass wir uns nicht jeden Morgen, bevor wir in die Arbeit gehen, überlegen, ob das dann denn heute schon wieder Sinn macht in die Arbeit. Wir tun es vielleicht, aber wir tun es dann doch, auch wenn wir zu dem Schluss kommen, es macht eigentlich eh keinen Sinn. Das, bitte, lässt sich eins zu eins umlegen auf diese, naja, größer dimensionierten Versuche, die Gesellschaft zu verändern. Auch da kommt es zu einer ganzen Reihe von Pfadabhängigkeiten. Pfadabhängigkeiten sind da für unseren Zusammenhang hochinteressantes Phänomen, das im Prinzip dafür sorgt, dass etwas so weiterläuft, weil es bereits so läuft, wie es läuft. Ein berühmtes Beispiel für Pfadabhängigkeiten, nur um Sie besonders darauf aufmerksam zu machen, ist die QWERTY Tastatur oder im englischen oder in unserem Sprachraum die Querztastatur. Kennt ihr das? Wer weiß, was das ist?
Die ersten.
Ganz richtig. Wenn Sie links oben beginnen, haben Sie Q, W, E, R, T, Z, beziehungsweise im englischen Sprachraum Y. Deswegen heißt es, weil es im englischen Sprachraum so benannt wurde, deswegen heißt das Phänomen eigentlich QWERTY und nicht QWERTZ, aber wir im deutschen Sprachraum verstehen es natürlich besser, wenn wir vom QWERTZ-Phänomen sprechen. Dieses Tastatur-Layout ist, ich habe es selbst nicht überprüft, aber so sagt man, eigentlich ein unsinniges Layout. Ein im Hinblick auf die Häufigkeit der Buchstaben in den einzelnen Wörtern eher unsinniges Layout. Ein Layout, das historisch entstanden ist, weil der Erfinder der Schreibmaschine, und zwar gar nicht unbedingt, wenn ich da jetzt recht informiert bin, gar nicht unbedingt der erste Erfinder selbst, sondern der Hersteller der ersten Schreibmaschine, sich entschlossen hat, diese Tastatur einzuführen. Beginnend mit Q, W, E, R, T, Z. Und sehr viele Leute relativ sehr schnell aufgrund der Effektivität dieses Instruments gelernt haben, auf dieser Tastatur zu schreiben. Und zu dem Zeitpunkt, wo man draufgekommen ist, dass das Layout eigentlich ein falsches ist und das eigentlich sinnvoller wäre, die Buchstaben anders anzuordnen, haben bereits sehr viele Leute darauf schreiben können. Und es war dann einfach nicht mehr verkaufbar, dass das Layout verändert wurde.
War nicht der Hintergrund der, dass man bewusst die Schreibgeschwindigkeit gebremst hat, weil die Technik der Maschine damals nicht ausgereift war und einfach
die Typen
veraltet haben?
Mögen solche Details im Spiel gewesen sein, bin ich jetzt im Einzelnen nicht so informiert.
Aber das stimmt nicht, dass es so eine Urban Legend gewesen, dass das nicht schnell geht.
Aha.
Also ich kann auch dieser Typen Theorie nur waschen.
Also wenn man das mal so richtig sucht, irgendwie gibt es irrsinnigste Behauptungen. Es gibt auch Studien, die dann sagen, es gibt dieses alternative Dvorak-Layout, was irgendein Dvorak gefunden hat, das angeblich viel schneller gehen soll. Dann gibt es auch wieder Studien, dass die Leute, die es trotzdem angeübt haben, auf der QWERTY zu schreiben, genauso schnell auf der QWERTY schreiben können, auch wenn es unpraktischer ist, wie jemand auf der Dvorak. Also, es gibt auch die Urban Legend, dass der QWERTY angeblich irgendeine Person gewesen sein soll. Das hat halt seinen Namen da reingeordnet oder irgendwas.
Bitte, diese Details sind jetzt für unsere Zusammenhang nicht wirklich die wesentlichsten. Es sind hochinteressant natürlich, wenn man das im Detail dann, wenn man dem nachgeht, ne, kommen interessante Sachen zutage. Was interessant oder was für uns wesentlich ist, dass dieses Phänomen existiert und dass es so genannt wird. Ne? QWERTY-Phänomenon oder Login-Phänomenon, also wo gewisse Pfadvorgaben gegeben werden, die weiterlaufen, obwohl sie sich im Zuge dessen eigentlich dann als hinterfragungswürdig oder als problematisierbar erweisen. Der Umstand, dass wir täglich zur Arbeit gehen oder dass viele von uns täglich zur Arbeit gehen oder der Umstand, dass wir eine höhere Bildung anstreben, um dann einmal einen Erwerbsarbeitsplatz zu bekommen oder eine Chance zumindest darauf zu haben, könnte mit ein bisschen Ironie im Spiel durchaus als solch ein QWERTY-Phänomen bezeichnet werden. Nicht? Also viele von uns nehmen das als selbstverständliche Lebensgegebenheit hin, einfach deswegen, weil bereits unsere Vorfahren, unsere Eltern in der Art und Weise an ihr Leben herangegangen sind, deswegen gehen wir auch an unser Leben so heran. Das hat viel natürlich auch jetzt mit Vorhaben, die Welt zu verändern, zu tun. Nämlich unter anderem, und das ist eine besonders provokante Aussage, über die wir auch gerne diskutieren können, unter anderem auch vielleicht, dass die Aufklärung, die europäische Aufklärung, das heißt, das Unternehmen, die Welt im Hinblick auf eine Vorstellung von einer guten, gerechten, fairen, freien Gesellschaft zu ordnen, etwas ist, das im Allgemeinen durchaus hoch bewertet wird in unserer Gesellschaft. Nicht als sogenannter Gutmensch, und ich sage das jetzt mal wirklich ein bisschen provokant, um meine Diskussion herauszufordern, als sogenannter Gutmensch, als Aufklärer, punktet man auch heute noch in unserer Gesellschaft im Allgemeinen mehr, als wenn man sagt, mir ist das eigentlich wurscht. Dürfte klar sein. Nicht? Also selbst als postmoderner Gutmensch, also als jemand, der bereits weiß, dass da eine ganze Reihe von solchen Quertiphänomenen, Fahrtabhängigkeiten das dazu beitragen, dass das Vehikel im Prinzip weiterläuft, auch das Aufklärungsvehikel, auch das Gutmenschenvehikel, so weiterläuft, wie es einmal begonnen wurde. Also auch jemand, der das weiß, wird in sozialen Zusammenhängen durchaus darauf bestehen, dass er ja letztendlich dann doch Aufklärung im Sinne hat und nicht sich damit abfindet, wie die Welt eben beschaffen ist. Na gut, es will niemand dazu etwas sagen. Ja, bitte. Sind wir bei dem interessanten Verhältnis von interpretieren oder verändern. Nicht? Auch hier, also ebenso wie bei Individuum Gesellschaft, bei diesem Dual, gibt es natürlich auch bei dem Dual interpretieren, verändern, eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die eine oder die andere Seite zu betonen. Es dürfte klar sein, dass in der Wissenschaft, in der sogenannten objektiven Wissenschaft, die auf Wissenschaftlichkeit und sonst nichts abzielt, natürlich das Interpretieren entsprechend hauptbetont, möchte man sagen, primär betont wird. Ein Wissenschaftler kann sich, oder tut das auch sehr gerne, oder tut das gelegentlich natürlich, auf den Standpunkt zurückziehen, er ist selbstverständlich von der Gesellschaft dafür abgestellt worden, die Welt zu interpretieren. Das verändern mögen bitte die Politiker oder die sonstigen Leute, die sich damit beschäftigen, unternehmen oder gewährleisten. Er selbst, der Wissenschaftler, oder auch sie selbst, die Wissenschaftlerin, ist speziell damit beauftragt, die Welt zu interpretieren. Im Gegenteil, das Verändern wollen der Welt könnte die Objektivität des Wissenschaftlers grundsätzlich stören, irritieren. Dürfte klar sein. Also in dem Moment, wo ich mein Interesse an einer bestimmten Weltordnung zu sehr in den Vordergrund stelle, leidet meine Möglichkeit, eine wissenschaftliche Interpretation der Welt vorzunehmen. Was? Eben, nicht? Also, das ist die andere.
Also so in den naturwissenschaftlichen Kernwissenschaften, in der Physik mittlerweile schon seit einigen Jahrzehnten bekannt, dass die Beobachtung, die das Messergebnis beeinflusst, also nicht verfälscht, das ist die erste Annahme, sondern das ist, kann man sich dann aussuchen, was verfälschen oder nicht.
Diese Heisenbergsche Unschärfe.
Ja. Das könnte gut sein, der Begriff ist so bekannt, dass ich nicht weiß, wie nennt, aber irgendwas ist es. Ja,
das ist natürlich ein kurzer Einwand. Bei mir stellt sich auch in dem Hinblick die Frage nach so einem gewissen moralischen Imperativ, der dahinter steckt. Also ich meine, wenn man zum Beispiel, also ich finde zum Beispiel das, was der Al Gore jetzt zum Beispiel macht, dieser neue Film, dieses Inconvenient Truth, weiß nicht, ob wir das schon gehört
haben. Ich habe irgendwas zu sagen gehört, aber bin jetzt...
Also er ist jetzt in den letzten 10 Jahren um die Welt gereist und hat mehr oder weniger... Genau, hat mehr oder weniger also jedes Land besucht und hat so eine Art Biershow zusammengestellt. Und da geht es eben um die Konsequenzen sozusagen, also der Erderwärmung und sozusagen um gewisse Maßnahmen sozusagen, die man machen könnte und indem man das eben wieder wirklich also rückgängig machen könnte sozusagen. Und manchmal halt, wenn man sich die Welt ansieht, fragt man sich, also es könnten viele Dinge verändert werden. Denn es wären meistens nur winzig kleine also Faktoren zu verändern, damit man...
Dieser Problematik wollen wir uns eben im Zuge der ganzen Lehrveranstaltung nähern. Nicht? Das geht im Prinzip genau darum, aber es geht mir darum, euch auf die ganzen Bedingungen dieser Möglichkeit aufmerksam zu machen. Auf das, was da im Spiel ist, wenn versucht wird, auf der einen Seite die Welt zu interpretieren und auf der anderen Seite sie dann auch zu verändern.
Bitte. Ja, für mich ist eine Veränderung auch eine Interpretation. Denn was ich verändere oder was der Beobachter wahrnimmt, ist eine Interpretation. Und auch derjenige, der verändern möchte oder eine Veränderung initiiert, ist Beobachter und interpretiert.
In dem Sinne, dass sich dann mein Wahrnehmungssystem verändert oder meine Wahrnehmungsmöglichkeiten verändern, meinen Sie, ne? Natürlich.
Ist aber Interpretation, ja. Was immer ich wahrnehme, aufgrund meiner Biografie, meines Wissens, meines Nichtwissens, meinen Benennungen der Phänomene, ja. Ist eigentlich alles Interpretation für mich, jetzt aus meiner Sicht.
Naja, ich meine, selbstverständlich, das ist ein so analytisches Problem, nicht? Selbstverständlich lässt sich die eine Seite dann sehr oft in der anderen auflösen und vice versa eine gewisse Entdifferenzierung dieser Begrifflichkeiten in die Wege leiten. Allerdings, was gewinnt man dann analytisch dadurch? Das ist die Frage. Also ich bin durchaus der Meinung, dass man auch solche Gegenüberstellungen wie eben der Kategorien interpretieren und verändern hinterfragen soll. Das sind vielleicht nicht die brauchbarsten Kategorien, das ist schon klar, nur wenn man es ganz entdifferenziert, wüsste ich jetzt zumindest spontan nicht, was damit gewonnen wäre. Grundsätzlich leben wir in der Wissenschaft, also in demjenigen Bereich, der doch einen gewissen Schwerpunkt auf das Interpretieren legt, ne, davon, dass uns begriffliche Mittel zur Verfügung stehen, um damit zu interpretieren. Diese begrifflichen Mittel sind veränderbar, die sind keineswegs vorgegeben oder feststehend. Natürlich lebt die Wissenschaft davon, gute begriffliche Mittel zu finden, das heißt Mittel, die Tiefenschärfe ermöglichen, die einen Durchgriff auf den eigentlichen Problemzusammenhang erlauben. Und es gibt da ganze Reihe von historischen Begrifflichkeiten, gerade in der Philosophie selbstverständlich, weil das eine sehr lange gewachsene Wissenschaft ist, wo diese Begrifflichkeiten vielleicht nicht mehr in dem Sinne diese Tiefenschärfe erlauben, wie das vielleicht heute gefragt wäre oder wie das mit anderen Begrifflichkeiten heute möglich wäre. Nicht? Also, ich weiß nicht, Metaphysik oder auch das Cogito Ergo Sum, ich habe es vorher erwähnt und vieles mehr nicht, sind Begrifflichkeiten, die natürlich aufgrund ihrer Historizität, aufgrund der ganzen Konnotationen, die sie mitschleppen, sofort bei jedem von uns Assoziationen wecken, die unsere Aufmerksamkeit festlegen, und zwar auf ein Phänomen festlegen und damit von einem anderen Phänomen abziehen. Darum geht es mir jetzt ein bisschen mit diesem Hinweis, dass das Cogito Ergo Sum, also dieses klassische philosophische Individuum, dieses klassische philosophische Subjekt, eben ein sozial konstruiertes ist. Also das heißt, ich versuche sozusagen eure Aufmerksamkeit von dieser fast assoziativ aufkommenden Konnotation aus der Geschichte der Philosophie aufzubrechen, um eben auf diese soziale Konstruktion, dieses Cogito Ergo Sum aufzumachen. Übrigens, da fällt mir ein, nicht? Also sehr, sehr weitreichende oder sehr, sehr griffige Umformulierung, meiner Meinung nach Sumus Ergo Cogito, nicht? Wir sind, also denken wir. Die eigentlich auf das, was ich hier vor Augen habe oder was ich hier im Sinne habe, viel besser passt als dieses Cogito Ergo Sum. Sumus.
Cogitamus.
Bitte?
Cogitamus.
Wir sind. Wir denken. Ja, aber Sumus Ergo Cogito, also wir sind, deswegen denke ich, bringt es genau auf den Punkt. Nämlich ich als Individuum konstituiere mich nur über das kollektive Denken. Niemals als Einzelwesen. Niemals als Selbstdenkendes, als alleine denkendes, seinsvergessenes, isoliertes Individuum.
Ja, ich denke genau nicht aus diesem heraus, dass ich in der Selbstreflexion mir Gedanken mache oder Begrifflichkeiten habe, dass es gerade in der Wissenschaft sehr, sehr wichtig ist, diese Begrifflichkeiten, die ich verwende, genau abgrenze, beschreibe, soweit es möglich ist, um die Interpretationen der anderen, der Teilnehmerinnen auszuschließen, soweit das möglich ist, ist es ja wieder, weil jeder wieder interpretiert. Wenn wir jetzt irgendeinen Begriff verwenden, haben Sie eine andere Vorstellung als ich. Und wenn das aber klar abgegrenzt wird, dann kann man das sehr einschränken, die Interpretationsbreite sehr einschränken.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht, ich weiß jetzt da nicht so recht, was ich drauf sagen soll. Also, ja, sage ich gar nichts. Ja. Na, wir kommen vielleicht im Zuge der Lehrveranstaltung dann auch noch zu den Bereichen, die da. Kollege, vielleicht hilft mir das.
Eine Person braucht bis zum Wir sind, kann das nicht, damit ich überhaupt in irgendeiner Weise sagen kann, wer.
Ein sehr interessanter Einwand. Ja. Selbstverständlich. Also was ja, im Spiel ist. Was klassisch im Spiel ist bei dieser Sache, ist eine Wechselwirkung. Wenn man so sagen will, eine Koproduktion. Selbstverständlich war niemals die Henne vor dem Ei da und das Ei niemals vor der Henne da. Die beiden sind koevoluiert, gemeinsam entstanden, in Wechselwirkung, auf irgendeinem ganz kleinen molekularen Niveau hat plötzlich sowas wie eine bisschen festere Außengrenze einen Überlebensvorteil geboten, einer Eizelle zum Beispiel, ja? Dass das, was aus dieser Eizelle wurde, begünstigt hat. Dieser Überlebensvorteil ist wechselwirkend wieder genutzt worden, um im Weiteren dann Eizellen hervorzubringen, die schon ein bisschen mehr verfestigte Außenhülle gehabt haben. Und das hat dem Individuum, das daraus geworden ist, wieder einen Vorteil beschert. Und der ist wieder zurückgegeben worden an die Verfestigung der Außenhülle und vieles mehr. In dieser über Jahrmillionen hindurch dauernden Wechselwirkung ist das Ei und die Henne evoluiert. Und niemals in dieser klassischen Polarisation zuerst das Ei und dann die Henne oder zuerst die Henne und das Ei. Ne? Und das Gleiche gilt natürlich jetzt für diese Ich- und Wir-Wahrnehmung. Selbstverständlich kann ich auch von einer Gesellschaft oder von dem, was wir so im Allgemeinen heute als unsere Gesellschaft wahrnehmen, nur als im weitesten Sinn Zusammenwirkung von einer ganzen Reihe von Aktionen, Interaktionen, Kommunikationen sprechen, die im Allgemeinen Individuen zugerechnet werden. Also wo man sagt, da ist etwas, was ich als Individuum festhalte, um festzustellen, dass das sozusagen eine Möglichkeitsbedingung bildet für das, was ich dann als Gesellschaft wahrnehme. Umgekehrt. Diese Wechselwirkung, Koproduktion, die evoluierende Koproduktion. Bitte.
Aber wenn ich das Individuum als fremd konstruiert, und also als fremd konstruiert wahrnehme, dann will ich vom Individuum als unteilbar und auch nicht zur Person, zur Charaktermaße letztlich umwenden, weil ich ja nicht mehr, weil das nicht mehr unteilbar ist, wenn ich aus dem Viel entstanden bin. Das heißt, ich bin nicht konstruiert, als Individuum bin ich dann
richtig, denken Sie daran, wie sehr das Individuum, das klassische Individuum heute in, auch in den Wissenschaften, in den Sozialwissenschaften, in der Psychologie aufgelöst wird. Ich weiß nicht, da gibt es die Persönlichkeit zum Beispiel, also dasjenige Individuum, das sich gerade aus der Masse heraushebt aufgrund seiner Charaktereigenschaften. Da gibt es die Rolle zum Beispiel, die klassische soziologische Rolle. Ne? Da ist man, tagsüber ein Berufsmensch, auch da vielleicht in den verschiedenen Rollen, dass man, ich weiß nicht, klassisch jetzt, weil wir das Proletariat bereits erwähnt haben, ne? Diese komische Shareholder-Gespaltenheit des Proletariers. Klassisch war der Proletarier ein Arbeiter. Heute ist er sehr oft eben ein Aktionist oder Aktionär seiner Firma, in der er arbeitet. Und hat, man achte darauf, unterschiedliche Interessen als Arbeiter und als Aktionär. Das kann für einen Aktionär sehr wohl sinnvoll sein, den Börsenwert des Unternehmens zu steigern und eben darauf zu beharren, dass Angestellte entlassen werden. Und man kann als Arbeiter sehr wohl selbst davon betroffen sein, dass man selbst will, dass Angestellte entlassen werden. Also klassisch dieser Widerspruch, der jetzt so viel herausgestellt hat. Das ist einer der vielen Widersprüche, auf die ich Sie im Zuge dieser Lehrveranstaltung aufmerksam mache. Rollen. Am Abend ist man dann Familienvater oder Mutter oder auch Single, nicht? Alleinstehender, was auch immer. Bitte.
Ja, um das vorher nochmal anzuschließen, es ist ja auch spannend, Luhmann sagt ja, dass die kleinste Einheit des Sozialen nicht das Individuum ist, sondern die Kommunikation. Das wird Sprache.
Sie haben es vielleicht an meiner Formulierung vorher herausgehört, nicht, dass ich nicht gesagt habe, die Gesellschaft ist sowas wie eine Zusammensetzung aus Individuen, sondern so etwas wie eine Zusammensetzung der Interaktionen, der Kommunikation an der Individuen oder derjenigen Entitäten, die Individuen zugerechnet werden. Also da ist ein feiner, aber sehr wichtiger Unterschied, der aber jetzt weit über das hinaus geht, was wir jetzt aktuell nicht, also das heben wir uns für ein bisschen später auf, würde ich mal sagen. Bitte. Ein bisschen lauter, ich verstehe.
Die Frage der Kommunikation mit Wissenschaft.
Ja.
Wenn Sie über die Weg der Welt interpretieren, aber nicht unbedingt kann ich sein, weil er eben das nicht wirklich braucht, kann man das sagen, aber was verbindet die Kommunikation?
Ja. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, der sich vielleicht halt jetzt demnächst einzeln nicht ausgehen wird. Auch da würde ich jetzt spontan, aber sehr dezidiert darauf hinweisen, dass die Motivation des Wissenschaftlers auch eben nichts Hausgemachtes ist. Gerade in dem Fall ist es ganz besonders so, dass man vielleicht, bevor man Wissenschaftler wird, und ich weiß das aus eigener Erfahrung, sehr wohl ein gesellschaftsveränderndes Anliegen hat. Das heißt, dass man gerade deswegen Wissenschaftler wird, weil man sich dafür interessiert, wie man die Gesellschaft oder die Welt besser gestalten könnte, eher dem annähern kann, was man als Sollzustand der Welt irgendwie vor Augen hat, aber in den Wissenschaften selbst eine Logik herrscht, in der man nur Fuß fassen kann, wenn man sich auf die Interpretation konzentriert und nicht auf die Veränderung. Es dürfte klar sein, und ich weiß nicht, wer von Ihnen da ein bisschen vielleicht hineingerochen hat oder hineingenascht hat in den Wissenschaftsbetrieb, dass man sich eigentlich sehr schnell verdächtig macht, wenn man in den Wissenschaften zu plakativ, zu geradlinig von der Veränderung der Welt in eine bestimmte Richtung spricht. Es kommt in der Wissenschaft viel mehr, Sekunde nur, ich komme gleich, viel mehr auf Problembewusstsein, auf Analyse an, als auf Pluspunkte beim Verändern der Welt. Das heißt, nicht, und zwar, lassen Sie mich das ausführen, und zwar nicht deswegen, weil die Wissenschaftler da irgendwie vielleicht sich dann zur Ruhe setzen und sie denken, na okay, jetzt haben wir unseren Job und jetzt brauchen wir sich um die Welt nicht mehr kümmern, sondern ganz einfach deswegen, weil der Wissenschaftsbetrieb von sich her eine intrinsische Logik, einer intrinsischen Logik gehorcht, die darauf abzielt, dass so etwas wie, unter Anführungszeichen, Objektivität im Vordergrund steht. Der Wissenschaftsbetrieb kann eben das, was er tut, gar nicht anders tun, als indem er solche Normen etabliert und auch institutionell zu stabilisieren versucht, die Objektivität gewährleisten oder die so etwas wie Objektivität anpeilen. Ganz einfach deswegen, oder ich meine, auf das kommen wir vielleicht auf diese Mechanismen, die da im Spiel sind, nicht? Also ich weiß nicht, ich erwähne nur ganz kurz diesen Begutachtungsbetrieb zum Beispiel, nicht? Der dafür sorgt, dass gewisse wissenschaftliche Statements nur dann zu wissenschaftlichen Statements werden, wenn sie von der Kollegenschaft, denken Sie wieder ans Wiki, überprüft werden und hinterfragt werden. Und nur wenn sie zumindest von ein paar Kollegen dann überprüft worden sind, haben sie ein Recht darauf, als wissenschaftliches Statement stehen zu bleiben. Zumindest interimistisch, bis der nächste kommt und das hinterfragt. Und in diesem darauf achten, dass mein Statement von mindestens drei in der Regel anonymen Gutachtern als wissenschaftlich anerkannt wird, bleibt kein Spielraum mehr oder bleibt zumindest nur mehr sehr, sehr, sehr wenig Spielraum, um eben auch diese Veränderung der Welt im Auge zu behalten. Das heißt, man wird als Wissenschaftler vom Betrieb selbst aufs Interpretieren zugemünzt oder dazu verpflichtet, möchte man sagen. Bitte, Kollege, möchte
ich sagen. Eine ethische Objektivität beginnt eigentlich, weil ich weiß nicht mehr, dass man Sachen so relativiert oder schwächer formuliert oder so irgendwas, dass man sie tatsächlich kennt und wahrnimmt, nur damit man irgendwie mal anders sagen, ja, die falsch. Also in dem Sinne sind so.
Okay. Nehmen Sie als Beispiel, um das ein bisschen zu beleuchten, die Gegenseite. Ne? Also diejenige Seite, die wirklich den Schwerpunkt aufs Verändern legt und auf das Interpretieren nicht so sehr achtet. Ne? Also relativ oberflächliche Wahrnehmung, dass im 19. Jahrhundert eine deutlich wahrnehmbare Klasse von Arbeitern einer deutlich wahrnehmbaren Klasse von Unternehmern, Kapitalisten gegenübersteht, dahingehend interpretiert, und zwar, im Zuge der ganzen Ereignisse dann vielleicht doch ein bisschen oberflächlich, und da stelle ich jetzt mal ein Fragezeichen hinter, ein bisschen oberflächlich interpretiert, und diese beiden Klassen als relevante zukünftige Klassen herausstellt, wobei diejenige, die bis dahin unterdrückt wurde, das Proletariat, nun diejenige sein soll, die das Sagen hat. Und dabei zum Beispiel nicht wahrnimmt, dass eigentlich neben dieser Klasse der Unternehmer und der Klasse der Proletarier mindestens eine sehr große Klasse der Landarbeiter oder was man so im Allgemeinen als Bauern wahrnimmt, existiert, die da in dieser komischen Klassifikation überhaupt keinen Platz findet, weil sie zum einen, bis zu einem gewissen Grad auch Besitzer ihres Landes sind, weil sie aber zum anderen eben doch unter nicht immer günstigen Bedingungen arbeiten müssen und sehr oft Leid und Not empfinden und vieles mehr. Nicht? Also die Aspekte von beiden besonders herausgestellten Klassen aufweisen. Nicht? Da muss man sofort sagen, da hat die Interpretation unter Umständen, besonders da, wo es dann um die Umlegung des Ganzen, was eigentlich für europäische Zusammenhänge gemünzt war, in den russländischen Raum gegangen ist, da hat vielleicht die Interpretation ein bisschen zu kurz gegriffen. In Russland war bekanntlich die Proletarierklasse ebenso wie die Kapitalistenklasse bei weitem nicht so ausgeprägt, nicht so differenziert vorhanden, wie das im europäischen Raum der Fall gewesen ist. Ne? Und da könnte man aus heutiger Sicht wohlgemerkt, das hat der gute Karl Marx oder seine Getreuen damals natürlich nicht sehen können, aus heutiger Sicht könnte man sagen, da wäre es vielleicht günstig gewesen, ein bisschen mehr Augenmerk auf die Interpretation zu legen, bevor man an die Veränderung gegangen ist. Ne? Da ist dann eben so ein wissenschaftlicher Betrieb, der das gewährleistet, dass doch genau hingeschaut wird, doch eine ganz sinnvolle Einrichtung. Es ist ganz interessant, dass dieser wissenschaftliche Betrieb, wie er eben in Europa zu der Zeit bereits vorhanden war und dafür gesorgt hat, dass sich die marxischen Konzepte hier nicht bis zur Revolution entfalten konnten, in Russland nicht vorhanden war, nicht in dem Ausmaß nicht vorhanden. Bitte.
Aber kann es nicht sein, dass genau deswegen auch nicht funktioniert, weil das Ganze ja von Marx sozusagen ausgeht, quasi so eine komplette weltweite Revolution und dann was halt nur im russlandmäßigen Raum sozusagen.
Selbstverständlich, auch da könnte man natürlich mit einem gewissen Recht sagen, dann hätte die Interpretation diese sich entwickelnde Weltgesellschaft bereits mit einbeziehen müssen und auch die Bedingungen in Russland mit einbeziehen müssen. Und daran denken müssen, dass das Ganze sich unter Umständen in diesem Land dann doch zu sowas wie einem Bürokratismus, zu einem Totalitarismus entwickeln könnte und vieles mehr. Also da waren wissenschaftliche Erkenntnisse diesbezüglich vorhanden. Ne? Wobei allerdings natürlich sofort wieder das marxische Diktum gleichsam von selbst in den Vordergrund tritt, dass man sagt, na gut, dann sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir eigentlich im Prinzip nur interpretieren und nichts mehr bewirken. Weil wir so vorsichtig geworden sind, weil wir so viel Angst haben, etwas falsch zu machen, dass wir die Hände davon lassen und uns darauf zurückziehen, als Wissenschaftler die Welt eben nur zu interpretieren. Quietismus wird es genannt. Ein bisschen polemisch auch, aber doch eine quietistische Position, die eben sich mit der Welt im Prinzip befriedet und sie nur zu interpretieren versucht. Auch das, nur meine persönliche Meinung, auch das ist ein Extrembild. Und zwischen diesen beiden Extremen gilt es so etwas wie eine aufgeklärte, eine problembewusste Durchfahrt zu finden. Kollege wollte noch was sagen. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Also Marx ist niemals selbst auf den Barrikaden gestanden, das wissen wir. Er hat mit einer ganzen Reihe von journalistischen Arbeiten natürlich dazu beigetragen, dass sich da etwas entwickelt. Aber im Großen und Ganzen natürlich, das, was heute von Marx zählt und was wirklich sehr lesenswert ist und interessant ist, sind die eher analytischen, wissenschaftlichen Schriften, diejenigen, wo es sich um eine Interpretation der Zusammenhänge handelt. Aber auf das kommen wir vielleicht noch ausführlicher zu sprechen. Für heute bedanke ich mich und